Ich habe hier eine ADN-Meldung vor mir liegen von 16.12 Uhr.
Heike Hagedorn, DT64-Moderatorin.
Darin heißt es, der Rundfunksender Jugendradio DT64 hat nach eigenen Angaben in den letzten Stunden Informationen erhalten, wonach eine Abschaltung seiner Sender außerhalb des Großraumes Berlin vorbereitet werden soll.
Ich habe gar nicht gehört im Radio. Naja, das soll ich da einfach die Luft abdrehen wollen. Ist da, drehen sie mir auch irgendwo die Luft ab. Das ist ja nicht zu fassen, sowas. Die spinnen doch wohl, aber...
Christoph Singelstein, geschäftsführender Intendant des DDR-Rundfunks.
Ich hatte ja die Notwendigkeit zu gucken, wo kann ich Kolleginnen und Kollegen unterbringen? Also wo kann ich dafür sorgen, dass sie Beschäftigung finden? Und dafür brauchte ich Verbündete, und zwar im Westen. Der SFB fiel leider komplett aus, weil Günther von Lojewski bei meinem Antrittsbesuch bei ihm mir ins Gesicht gesagt hat, auf die Bitte, mich zu unterstützen. Von ihren Leuten nehme ich keinen einzigen. Damit war das Tischtuch zwischen uns zerschnitten und ist auch nie wieder zusammengepflegt worden. So führte mich mein Weg zu Helmut Drück.
Helmut Drück, RIAS-Intendant.
Anfang September, 1. 2. September, wurden wir von Herrn Singelstein, und zwar persönlich begleitet von einem Verwaltungsmann, angesprochen. Die Initiative ging also von dort aus. Angesprochen, ob man im Hinblick auf DT64, dass er nicht halten könne und wo sehr viele junge, begabte und sympathische Journalisten seien, ob man da nicht eine Zusammenarbeit entwickeln könnte, die A, für diese Journalisten weiterhin eine Möglichkeit der Betätigung gibt und B, ihn von dieser finanziellen Last, das war ursprünglich die Überlegung, von dieser finanziellen Last befreit. Und diese Gespräche haben sich dann binnen ganz kurzer Zeit sehr stark verdichtet. Es lief darauf hinaus, dass man RIAS aufschalten könnte auf die Wellen von DT64. Da hatten wir auch keinerlei Probleme mit, weil urheberrechtlich war die DDR immer Teil unseres Sendegebiets.
Die Idee war ja, aus DT64 sozusagen DT64 zu teilen. Im Gegensatz zur Legende war das mit den wichtigsten Menschen bei DT64 auch besprochen.
Wolfgang Martin, stellvertretender DT64-Musikchef.
Ich war genauso wenig eingeweiht wie fast alle anderen Kollegen und Kolleginnen bei DT64. Also das war wirklich ein so einschneidendes Erlebnis, das uns alle auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ne?
Dietmar Ringel, bis kurz vor der Frequenzaktion DT64-Intendant.
Es hat mich völlig kalt erwischt. Ich war null eingeweiht und es hat mich sehr mitgenommen. Das war Geheimdiplomatie, da wurde die Belegschaft überrumpelt. Und ich weiß bis heute nicht, wer da genau welche Rolle gespielt hat. Ich weiß eben über das nur, was sich dann im Nachhinein mir erschlossen hat, dass es ganz offensichtlich schon zum Konzept der neuen Leitung gehörte, Jugendradio als Sender für Berlin und das neu entstehende, sich herausbildende Bundesland Brandenburg zu formieren, eben nach dem neuen bundesdeutschen Rundfunkrecht, was ja im Grunde auch eine Idee ist, wo man nicht sagen kann, ist völlig abartig. Es hat sich ja gezeigt, am Ende musste auch dieses Jugendradio irgendwie in diese Länderstrukturen reinpassen, aber ich war nicht bereit, da mitzuspielen.
Dann hat Drück diverse Gespräche in Berlin geführt und dann sickerte es durch. Und Drück rief mich dann an eben jenem Tag an und sagte, ich kann es nicht mehr halten, also das wird öffentlich und wir müssen jetzt ganz schnell handeln, sonst ist es tot. Also wenn es erstmal in den politischen Raum kommt, kriege ich eine öffentliche Diskussion, dann kann ich es nicht mehr machen. Und dann habe ich einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn der Druck so groß ist, dann machen wir es jetzt. War alles vorbereitet, technisch, alles, die Frequenzen waren koordiniert, das war alles picobello. Es war wirklich, ging ja dann auch sehr schnell. Dann habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht, nämlich diejenigen, mit denen ich bei DT64 das besprochen hatte, die habe ich dann nicht nochmal informiert. Und die waren auf einen Umschalttermin eine Woche später oder 14 Tage, das weiß ich nicht mehr genau, fixiert, sobald es so verabredet war. Und die hatten dann das Gefühl, sie wären jetzt ganz böse über den Löffel balbiert. Und dann hat der berühmte Lutz Bertram die Glocke geschwungen und zum Widerstand aufgerufen, sehr erfolgreich. Also das war sozusagen auf meiner Seite der entscheidende Fehler, da heute würde man das schreckliche Wort von mitgenommen benutzen, also die Kollegen, die bei DT64 mit involviert waren, da nicht nochmal ins Boot geholt zu haben und zu sagen, übrigens, das muss jetzt leider schneller gehen, ändert aber nichts an der Grundverabredung. So ist es geplatzt.
Diese von uns bisher als Vermutung bezeichneten Dinge der Frequenzabschaltung oder Aufsplittung, wie es im Technischen heißt, hat sich jetzt bestätigt.
Roland Schneider, stellvertretender DT64-Chefredakteur.
Dass zu morgen 08 Uhr die Frequenzen unseres Senders an einen anderen Sender gehen sollen. Und ich denke, dass wir da mit unseren Leuten, unseren jungen Hörern doch wirklich einig sind, dass es mit diesem Handstreich, der einer technischen Kurzaktion gleichkommt, nicht getan ist.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es fällt mir richtig schwer. Es ist irgendwie, als wenn man einen guten Freund verliert.
Ich freue mich richtig, wenn ich euch höre, dass es das Medium Radio gibt.
Ich würde wegen meiner jeden Monat 10 Mark spenden, bloß damit ich es weiterhören kann. Keine Lust mehr, wie das anfangen oder sowas.
Man wusste, am 3. Oktober wird die Vereinigung sein. Man wusste, es wird sich etwas ändern. Und in dieser Zeit haben ganz viele mit den Hufen geschacht.
Und die Verabredung war, er bekommt Frequenzen in Ostdeutschland. Er war in der Ecke Hof, war er ja empfangbar, weil der Rias den Hof einen Sender hatte. Aber er war sonst nicht empfangbar, außer in Berlin. An Berlin hatte er kein Interesse. Das kam nun wieder mir sehr entgegen, weil ich auf diese Weise DT64 für Berlin und Brandenburg halten konnte. Da war Drück sowieso empfangbar mit Rias. Da hatten wir gemeinsame Interessen. Und das war an sich, glaube ich, bis heute eine gute Idee, weil es auch immer noch die Option offen gelassen hätte, DT64, das was übrig geblieben war, nämlich Berlin-Brandenburg, auch in eine öffentlich-rechtliche Struktur zu überführen. Und es musste schnell gehen, weil es ging nämlich nur bis zum 2. Oktober. Danach galt Recht der Bundesrepublik Deutschland und da wäre das nicht mehr möglich gewesen.
Meine Überlegung war, wenn wir RIAS 2, das ein sehr populäres Programm, modernes Programm, schnelles Programm war, wenn wir das draufsetzen, dann sieht es tatsächlich so wie ein Einmarsch aus, dass wir genau dieses Programm DT64, das ja auch seine Tradition hatte und alle wussten, die Geschichte dieses Programms war, ersetzen wollen. Und das wäre dann quasi doch so ein kulturhegemonialer Akt, den ich nicht wollte. Sondern ich sagte, wir nehmen unser Standardprogramm, mit dem wir die Gesamt-DDR gerne erreichen möchten.
Ja, ich rufe hier aus dem Sendestudio in Rias 1 an, aus West-Berlin. Wollte euch eigentlich meine Solidarität erklären hier.
Der Zeitraum, der war unangenehm, ausgesprochen unangenehm. Erstens haben wir mitgekriegt, dass im Gebiet der DDR in mehreren Städten, auch in Jena, wo ich Bekannte habe oder Freunde, dass da also protestiert wurde. Und zum Teil scheint es auch auf den Straßen. Zweitens hat sich in Berlin jemand gemeldet und sagt, jetzt müssen wir alle zum RIAS-Gebäude ziehen und dort demonstrieren. Da habe ich gedacht, naja, also mal sehen, wie das wird. Auf jeden Fall verriegeln wir das Haus. Der RIAS hatte erstens eine Sicherheitsschleuse, das ist üblich bei Rundfunkanstalten. Zweitens hatte er außen noch so ein Rollgitter, wie man es von Läden kennt. Da haben wir beschlossen, also dieses Rollgitter lassen wir runter. Dann sind wir ganz sicher in unserem schönen Funkhaus.
Ich weiß noch genau, wie wir da alle verschwitzt in einem engen Raum saßen bei DT und das hin und her ging.
Dietmar Ringel.
Weil die Frage war, ja was denn nun, verteidigen wir jetzt dieses Programm DDR-weit noch? Also die DDR gab es ja noch, es war ja noch nicht der 3. Oktober. Verteidigen wir dieses Programm, wenn es vielleicht auch aussichtslos ist, aber unsere Hörer erwarten das auch von uns oder sind wir pragmatisch? So, und da merkte man eben, Lutz Bertram pendelte immer aus der Redaktionssitzung zu Christoph Singelstein, der ja diesen Deal mit eingefädelt hat. Und da ging es hin und her. Und Lutz sagte dann, ich gehe jetzt darüber und ich verhandle und hole das Beste für uns raus. Und dann kam er wieder und ich weiß nicht mehr, was er erzählte. Jedenfalls war das eine Zerrissenheit. Ich war völlig perplex und fand das auch sehr eigenartig, dass wir dann ja parallel dazu einen Reporter nach Dresden geschickt haben, der dann darüber berichtet hat, wie empört die Leute waren. Und gleichzeitig wurde im Funkhaus laviert und darüber nachgedacht, ob der Deal nicht vielleicht doch gut ist für uns.
Im Gegensatz zur Legende war das mit den wichtigsten Menschen bei DT64 auch besprochen. Die wussten das auch.
Christoph Singelstein.
Es gab großes Interesse von FFN, das Programm zu übernehmen. Das waren auch Leute, die das Programm damals gemacht haben, denen man das auch zutrauen konnte. Privatradio war damals ja auch noch was anderes, als es das heute ist. Es war ja noch die wilde Zeit des Privatradios. Es war aber auch völlig klar, dass FFN nicht das ganze Programm sozusagen über den ganzen Osten würde übernehmen können. Da sind wir dann wieder beim Föderalen. Und dann war die Frage, wie kann man das so eintüten, dass es überhaupt eine Chance hat?
Wir haben ja damals abenteuerliche Ideen ausgebrütet.
Wolfgang Martin.
Manches muss man vielleicht heute im Nachhinein, 30 Jahre später, fast sogar als ein bisschen naiv bezeichnen, also politisch naiv nicht. Also es gab zum Beispiel diese Idee, die war ja angestoßen von Leuten großer Privatsender im Westen, zum Beispiel Antenne Bayern oder Radio FFN in Niedersachsen, in Hannover, die mit uns darüber gesprochen haben, dass wir vielleicht so eine Jugendfunkkette durch Gesamtdeutschland zustande bringen, nicht? Also von Bayern im Süden ausgehend über Niedersachsen und dann immer die jeweiligen Bundesländer dazu, in den Osten rein mit der Federführung von DT64 oder wie auch immer das dann heißen würde. Und da wurde dann schon relativ schnell klar, dass aus dieser Privatisierung nichts werden würde, nicht? Also genauso wie die Kollegen vom Sender Potsdam, die ja als erste sozusagen in den neuen Bundesländern, die es damals ja noch gar nicht gab, es war ja noch DDR. Also am 6. Mai 1990 gründete sich ja bereits Antenne Brandenburg und die hatten ja auch den Traum, als Privatwelle weiterzumachen, nicht?
Jugendradio DT64, 5 Minuten vor 8.
Thomas Klug, DT64-Moderator und Nachrichtensprecher.
Man könnte auch sagen, 5 Minuten vor 12. Andreas, du hast was Neues.
Andreas Ulrich, DT64-Moderator.
Ja, die stundenlange Wartezeit hat nun erstmal ein Ende. Eben oben in der Redaktion war der Generalintendant des DDR-Rundfunks, der amtierende Intendant der Sender hier in der Berliner Naleperstraße, Christian Singelstein, nach über 3-stündigen Verhandlungen. Es hat ein Ergebnis gegeben und das wollen wir jetzt hören. Herr Singelstein hat eine Erklärung vorbereitet.
In einer geschichtlichen Situation, in der die beiden Teile Deutschlands zusammenwachsen, eröffnen sich auch neue Perspektiven für eine Zusammenarbeit der Rundfunkanstalten. Noch vor einem Jahr standen Radio DDR und RIAS in unterschiedlichen politischen Lagern. Nachdem im Zuge der Perestroika in der Sowjetunion und in den Völkern Osteuropas und natürlich auch das ganze deutsche Volk zu einer Selbstbestimmung finden, können sich die Medien der DDR demokratisch erneuern. So öffnet sich auch der Rundfunk der DDR den ehemals als gegnerisch empfundenen Journalisten von RIAS Berlin, die uns ihre Hand reichen, um beim Aufbau eines demokratischen und pluralistischen Rundfunks zu helfen. Ein erster Schritt in diesem Sinne ist die Absicht, zu einer geregelten Zusammenarbeit beider Rundfunkanstalten in Deutschland zu kommen. RIAS, dessen Programm ab sofort auf einigen Frequenzen von Jugendradio ausgestrahlt wird, baut mit Journalisten und Redakteuren von Radio DDR Arbeitsgruppen auf, die insbesondere die spezifischen Probleme der Bevölkerung auf dem Gebiet der DDR aufarbeiten. Diese Arbeitsgruppen werden eine wichtige Basis eines neuen nationalen Hörfunkprogrammes sein, in dem das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands journalistisch begleitet wird. Dieses Programm wird ein öffentlich-rechtliches sein, ohne jede Werbebeiträge. Gleichzeitig geht Jugendradio einer neuen Perspektive entgegen. DT64 wird, durch mich unterstützt, sobald die rechtlichen Grundlagen dazu geschaffen sind, als Privatfunk weiter auf Sendung bleiben.
So einfach abschalten, das geht doch nicht so.
Wir wollen Jugendradio DT64 hören.
Ich finde, wir sollten jetzt von der Phase der Betroffenheit schnell zur Phase des Handelns kommen. Und ich schlage als eine Idee vor, wir gründen einen Verein Freunde des Jugendradios DT64.
Thomas Braune, DT64-Reporter.
Und jetzt haben wir mittlerweile auf der Ernst-Thälmann-Straße in Dresden Sitzprotest. Die Leute beginnen alle, sich hinzusetzen und sich eigentlich auf eine lange Nacht, so sieht es zumindest hier in Dresden aus, einzurichten.
Helmut Rück.
Es war am nächsten Morgen, sehr früh, gebeten, zu einer Besprechung in die Naleperstraße zu kommen, wo eine Sitzung stattfinde und da würde über diese Sache gesprochen und die würde geleitet vom Medienminister Müller. Ein CDU-Mann, ein Thüringer meine ich, der später auch Landtagspräsident wurde oder so etwas. Und ich ging da also, war da pünktlich dort erschienen und dann wurde ich gebeten, wir tagen noch unter uns, hier ist eine Tasse Kaffee, bitte haben Sie noch ein bisschen Geduld. Diese Geduld wurde über die Maßen strapaziert, nämlich mindestens 2 Stunden, womöglich 2,5 oder so etwas. Und ich habe dann mal nachfragen lassen, ob es noch nötig sei, dass ich hier sei. Und dann wurde ich, ohne dass ich hereingebeten worden war, wurde mir mitgeteilt, dass das Medienministerium, also ich nehme an, der Minister, entschieden habe, dass Singelstein dieses nicht weiterführen dürfe. Und damit war das dann gegen 14 Uhr oder so etwas geklärt, dass es zu Ende kommt.
DDR-Medienminister Dr. Gottfried Müller.
Ich kann sagen, dass schon bei der Nachricht, was hier geschieht, die uns ja gestern Abend auch überrascht hat, uns klar war, dass ein solches Verfahren nicht statthaben kann. Dass die Hörer von DT64 sich nun selber melden und zeigen, was ihnen der Sender wert ist, das ist ja nur begrüßenswert, denn auf die Hörer kommt es ja natürlich zu einem sehr großen Teil an, wenn es darum geht, die Medienlandschaft neu zu ordnen. Da kann ich Ihnen nur sagen, mit der Garantie, dass ich die persönliche Konsequenz des Rücktritts nehmen würde, wenn dieses unter der Verantwortung dieser Regierung noch einmal geschehen sollte, dann ist das ganz unmöglich, dann kann ich nur zurücktreten. Diese Regierung wird es nicht zulassen, dass noch einmal die Frequenzen abgeschaltet werden.
Das DDR-Jugendradio DT64 sendet von heute Abend 20 Uhr an wieder auf all seinen Frequenzen. Damit wurde laut RIAS-Intendant Drück die DDR-Hörfunkchef Singelstein zustehende Programmentscheidung, RIAS auf 12 der insgesamt 18 Frequenzen von DT64 zu übernehmen, rückgängig gemacht. In einer Presseverlautbarung bedauerte Drück die Entwicklung, die nach seiner Einschätzung die anstehenden Fragen nicht löst.
Es war aber witzig, in welcher Situation und wie das eben passiert ist. Ne? Und dagegen haben wir uns natürlich sehr zur Wehr gesetzt, nicht? Und das war ja dann auch erfolgreich, 24 Stunden, glaube ich. Dann waren wir wieder drauf.
Andreas Ulrich, DT64 Moderator.
Achtung, jetzt wird es gleich ein Loch geben, denn wir nehmen das andere Programm einfach mal zup, zup.
Ja, hier
weg.
Ist Ruhe jetzt. Hier ist absolute Ruhe bei unserem Lautsprecher.
Lutz Deckwert, DT64 Reporter.
3, 2, 1,
ja! Das Jugendradio!
Lutz, und du musst uns natürlich erzählen, was da jetzt läuft, denn
Andreas,
wir sind ja nun mal Radio.
Andreas, das kann man nicht beschreiben. Hier knallen die Sektkorken und die Leute freuen sich. Die Leute freuen sich einfach. Es wird angestoßen auf die Wiedergeburt von Jugendradio in Dresden.
Wir leben in der Bachschen Republik und es gibt keinen Sieg. Die Hoffnung ist ein träges Vieh und nährt sich an der Staatsdoktrin.
Brüder, Schwestern, Kerndeutsche. Hier spricht die Geißel Ostdeutschlands, Lutz Bertram, Jugendradio DT64, eure Antenne für den Tag und wieder. Für die Nacht, wenn wir sie durchziehen, alle 18 sind da, sämtlich Senders aufgeschaltet. Was ist eigentlich mit der verträumten Mittelwelle Burg, die uns immer so schweinemäßig viel Kohle gekostet hat? Was passiert ist in den letzten 24 Stunden? Wir wollen das so nicht bilanzieren, sondern schauen nach vorn. Und niemand wird uns die gute Laune verhageln, aber Tatsache ist mal, das hier, das war vielleicht noch gute Absicht. Den Hals umdrehen, den werden die uns erst später. All jene, die draußen zuhören und die uns geholfen haben in den letzten 24 Stunden, den Mandatsträgern mal zu zeigen, was Ambach ist, sei jetzt schon gesagt, wir werden euch wieder brauchen. Ich sollte mich nicht wundern, wenn neuerlicherweise ein Versuch passiert, uns in der Salamitaktik aus den Ländern raus regelrecht zur Sau zu machen, weil sie unser Organ so sehr nicht mögen. Und darum nochmal bilanziert, unser Motto lautet, wir sind in der gleichen sozialen beschissenen Lage wie unsere Hörer und darum finden wir, dass die Hörer uns brauchen und keinen Wessi-Country-Sender, der ihnen erzählt, was gut oder was schlecht ist, sondern wir finden, dass sie uns brauchen und mit uns noch ein paar Jahre machen. Und deshalb fordern wir eine Bestandsgarantie und sagen, wir machen um jeden Preis. Wir sind kleine Senderratten. Wir werden und wollen überleben, genau wie die Leute, die uns hören. Wir fordern die öffentlichen rechtlichen Stationen auf, mal ein klares Bekenntnis abzulegen. Also, der SFB, der im November mit brüderlicher Umarmung kam, der soll doch wenigstens jetzt mal den Schneid haben und den Telefonhörer in die Hand nehmen. Herr Lujewski, rufen Sie uns an. Reden Sie mit uns über unsere Zukunft. Entscheiden Sie die nicht allein da drüben bei sich, sondern erklären doch mal unseren Hörern, wo wir in Ihrem Weltplan vorkommen. Und solange wir das für uns nicht bündig geklärt haben, bleiben wir bei unserer Feststellung, wir werden privatisieren, koste es, was es wolle, damit wir als Stimme im Äther präsent sein. Meine Herren von der Industrie, öffnen Sie die Kriegskassen, melden Sie sich bei uns. Ich sage Ihnen eine Faxnummer, die heißt 365-2446. Machen Sie uns Offerten, wir reden mit jedem, wir wollen in jedem Falle bleiben. Gleichwohl hätten wir unsere Partystimmung noch ein bisschen verzuckert durch politische Mandatsträger, die möglicherweise sagen können und sagen wollen, was aus uns wird. Die Tatsache, dass hier wirklich Ruhe war, dass unser kleines bisschen Konkursmasse geschrumpft ist und sich nie bewegt hat, hat in den letzten 24 Stunden einen Schub bekommen. Ich kann euch draußen an den Transistoren versichern, dass jene, die heute früh eine Entscheidung gefunden haben, ihre Schlaftablette sowas von blitzartig ausgespien haben und mit dem unbedingten Gefühl nach Haus gegangen sind, dass mit uns nicht mehr gut Kirschen essen ist. Und seid gewiss, wir lassen uns den Zipfel unserer eigenen Befugnisse und unserer eigenen Beweglichkeit von niemandem mehr wegnehmen und um keinen Preis. Und darum, Brüder, Schwestern, lasst die Korken knallen. Und heute soll es dann aber wirklich mal aufs Schlimme gehen. Und wir wollen jetzt anfangen mit der großen Jugendradio-Party. Der kleine Lutz hat sich eine Flasche Rum mitgebracht. Die wird er sich in die Birne prügeln und dann wird er mit den Kollegen das machen, was er immer um diese Zeit tut, nämlich darüber labern, wie das Programm noch schöner wird. Amen.